Kopenhagen sei der Schicksalsgipfel für die Menschheit, sagen die Klimaforscher. Auf dem 15. UN-Klimagipfel in der dänischen Hauptstadt soll ein internationaler, völkerrechtlich verbindlicher Klimaschutzvertrag verabschiedet und von 192 Staaten unterschrieben werden. Aber der Gipfel hat noch nicht begonnen und schon ist klar, dass nur ein politisches Rahmenabkommen möglich sein wird. Der Grund? Die USA, neben China der größte Emittent des klimaschädlichen Treibhausgases CO2, legen keine verbindlichen Verpflichtungen für eine Reduktion dieses Gases auf den Tisch. Und China wird keine Verantwortung für seine Luftverschmutzung übernehmen, ohne dass die USA im Klimaschutz wirkungsvoll aktiv werden. Die Europäische Union allerdings legt noch einen drauf und geht über die schon vereinbarten 20% weniger CO2, weil der russische Präsident das Ziel der Europäischen Union auch für sein Land übernommen hat. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nimmt die Russen beim Wort.
Die Kopenhagener Klimakonferenz beginnt. Daher möchte ich das Signal von Präsident Medvedev unterstreichen, einer Reduzierung der CO2-Emissionen von bis zu 25% zuzustimmen. Dies ist sehr ermutigend. Wir werden jetzt sehr eng mit unseren russischen Partnern zusammenarbeiten, um die Details zu klären. Wir sind uns darüber einig, dass dies kritische Verhandlungen werden, aber wir müssen erfolgreich sein.
Und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel beschwört die Staats- und Regierungschefs auf dem G8-Gipfel so.
Wenn wir den Berichten der Klimaforscher glauben dürfen, dann ist die Erwärmung der Erde eine der ganz großen mittel- und langfristigen Bedrohungen, die dramatische Folgen haben könnte, Flüchtlingsströme, kriegerische Auseinandersetzungen. Und es ist eins vollkommen klar, diese Bedrohung ist eine globale, die jeden erreicht, vor der keiner weglaufen kann und die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Die Wissenschaftler appellieren derweil an die Staats- und Regierungschefs, sich in Kopenhagen zumindest auf eine Begrenzung der Klimaerwärmung zu einigen, was nichts anderes bedeutet, als den Ausstoß des Treibhausgases einzuschränken, und zwar massiv. Die Durchschnittstemperatur darf nicht stärker als 2 Grad steigen, wenn man die Folgen der Klimaerwärmung noch im Griff behalten will, sagen die Wissenschaftler des Weltklimarates. Professor Ottmar Edenhofer, der Vorsitzende des Rates, erläutert, was der Anstieg der globalen Mitteltemperatur, wie es die Klimaforscher nennen, bedeutet.
Dass wir die globale Mitteltemperatur in einem Ausmaß ansteigen lassen, für die es in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit, also im Verlauf der gesamten 15.000 Jahre, kein historisches Vorbild gibt.
Und dass wir in den nächsten Jahrzehnten mit noch bedrohlicheren Folgen der Erwärmung rechnen müssen als bisher. Im vergangenen Jahrhundert hat der Ausstoß von Treibhausgasen die Durchschnittstemperatur auf der Erde um 0,7 Grad erhöht. Die Gletscher und die Eisschilde schmelzen, die Arktis hat schon ein Drittel ihrer Eisfläche verloren und der Meeresspiegel wird noch schneller steigen, als die Wissenschaftler bisher berechnet hatten, sagt Edenhofer.
Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes und des westantarktischen Eisschildes ist von uns im Weltklimarat dramatisch unterschätzt worden. Wir werden einen sehr viel stärkeren Anstieg des Meeresspiegels zu verzeichnen haben, als wir das noch vor 2 Jahren dachten.
Während das Meer die Inseln und die Küsten mit ihren Städten bedroht, frisst sich die Wüste Stück für Stück im Inneren der Kontinente vor. Die fruchtbare Erde nimmt vor allem in den subtropischen Gebieten ab und dann versiegt auch das Wasser. Heute schon sind 20 Millionen Menschen als Klimaflüchtlinge unterwegs und suchen nach einer neuen Scholle, von der sie leben können. Dass ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche Maßnahmen erfordern, das wissen die Politiker. Aber sie sind sich nicht einig darüber, wie sie die Erwärmung des Klimas verhindern wollen, obwohl die Zeit drängt, sagt Professor Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Er gibt einen Überblick über die Regionen unserer Welt, wo die Klimaerwärmung zur existenziellen Bedrohung wird.
Südliche Afrika wird betroffen sein von der Trinkwasserproblematik, es wird betroffen sein von der Ernährungsproblematik, es wird betroffen sein von der Migrationsproblematik. Und diese Region hat schon heute in all diesen 3 Bereichen enorme Schwierigkeiten. Und jetzt packen Sie das ganze Päckchen da nochmal mit drauf, dann könnten wir es mit zerfallenden Regionen zu tun haben. Das wird sich übersetzen in Herausforderungen an das internationale System, die sich gewaschen haben.
Was nichts anderes bedeutet, als dass die Sicherheit der betroffenen Staaten auf dem Spiel steht, dass es zum Zerfallen von Staaten kommen kann und dass dann die internationale Gemeinschaft die Krisen bewältigen muss. Das heißt, die Flüchtlingsströme lenken, die Hungernden ernähren, die sozialen Spannungen auffangen und die kriegerischen Auseinandersetzungen befrieden. Und nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer spüren die Folgen der Klimaerwärmung. Auch die industrialisierten Staaten verlieren landwirtschaftliche Böden und den sicheren Schutz ihrer Städte am Meer. London, Hamburg, Amsterdam, Melbourne, Sydney, New Orleans oder auch New York. die Menschen an den Küsten zu schützen, die Land- und Forstwirtschaft umzustellen, die Schäden durch Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dauerregen oder auch Trockenheit zu beseitigen, das kommt uns teuer zu stehen. Schon heute sind die häufiger und stärker werdenden Naturkatastrophen in unsere Versicherungen eingerechnet. Nicholas Stern, ein ehemaliger Weltbankökonom und Berater der britischen Regierung, rechnet in einer Studie vor, dass es teurer ist, nichts gegen die Klimaerwärmung zu tun, als sie aufzuhalten.
Um katastrophale Entwicklungen des Klimawandels zu stoppen, benötigen wir in etwa 1% des jährlichen Bruttosozialproduktes. Oder anders gesagt, für alles, was wir kaufen, müssten wir durchschnittlich 1% mehr ausgeben, eine machbare Größe.
Der Klimaschutz kostet uns also 1% des Bruttosozialproduktes. Vielleicht auch 2%, sagen manch andere Ökonomen. Aber nichts tun kostet zwischen 5% und 20%, sagen sie alle. Das allerdings könnte so manche Volkswirtschaft überfordern. Soweit wollen es die Regierungschefs nicht kommen lassen und unterstützen zumindest verbal das Ziel, das der Generalsekretär des UN-Klimasekretariats Ivo de Boer für den UN-Klimagipfel in Kopenhagen vorgibt.
The eyes of the world will be trained on Copenhagen to witness what I believe will be a historic turning point in the fight against climate change. And there is no plan B for Copenhagen, only plan A, and plan A stands for action.
Die Augen der Welt werden auf Kopenhagen gerichtet sein und de Boer erwartet, dass der Gipfel der historische Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel wird. Es gibt, sagt er, keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Und Plan A heißt Aktion, Handeln. Was das bedeutet, macht Ivo de Boer ebenfalls unmissverständlich klar. Er fordert erstens die Industrieländer auf, sich auf eine Reduktion von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 zu verpflichten. Zweitens, die Entwicklungsländer müssen sich für eine Art von Wachstum entscheiden, die nur eine begrenzte Menge an Treibhausgasen in die Luft pusten wird. Drittens fordert er eine klare Zusage der reichen Staaten für ein Finanzierungsabkommen mit den Entwicklungsländern. Und viertens ein Konzept, wie das Geld verwaltet und vergeben wird.
The commitments of individual governments on first, ambitious industrialized country emission reduction targets for 2020. Second, developing country plans to limit emissions growth. Third, a clear short and long-term funding arrangement from rich countries. And fourth, an equitable structure to manage and deploy that money.
Auf vielen Vorbereitungsgipfeln sollten die 2000 Delegierten aus 192 Staaten ein Klimaabkommen vorbereiten, aber nicht mal ein Entwurf für ein Klimaabkommen ist entstanden. Warum können sich die Staaten dieser Welt nicht auf eine Reduktion des Treibhausgases CO2 einigen? Professor Admar Edenhofer ist nicht nur Vorsitzender des Weltklimarates, er ist auch der Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er erinnert daran, dass die Gesellschaften, die aus der Armut herausgekommen sind, ein beachtliches Wirtschaftswachstum an den Tag gelegt haben, so wie es China derzeit tut. Und zum Wirtschaftswachstum braucht man Energie, viel Energie. Die wird heutzutage aus fossilen Energieträgern wie Öl, Gas oder Kohle produziert und somit gelangt Kohlendioxid, der Klimakiller CO2, in die Luft. Wenn also die Überwindung von Armut durch Wirtschaftswachstum immer auch mit dem Ausstoß von CO2 verbunden ist, dann muss man Folgendes im Auge haben.
Nämlich den tragischen Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Entweder die reichen Länder verzichten auf Wirtschaftswachstum oder die reichen Länder hindern die Schwellenländer und die armen Länder an weiteren Wirtschaftswachstum. Und das ist genau das, was bei den Verhandlungen in Kopenhagen, China, Indien, aber auch Bangladesch, Äthiopien und große Teile Afrikas befürchten.
Und das wird auf den Vorbereitungskonferenzen immer wieder in wütendem Protest vor allem der afrikanischen Länder deutlich. Sie sind entrüstet darüber, dass die Industrieländer auch Verpflichtungen von den Entwicklungsländern erwarten, obwohl doch die afrikanischen Staaten für maximal 4% des Ausstoßes von Treibhausgasen international zuständig seien und die Klimaerwärmung auf das Konto der Industriestaaten geht. Von den Afrikanern nun eine Beschränkung zu erwarten, das sei nicht akzeptabel, sagte Ba Osama Njayo, Mitglied der Delegation Gambias, auf der Vorbereitungskonferenz in Barcelona, zumal sich die USA gar nicht wirklich an dem Prozess des internationalen Klimaschutzes beteiligen würden.
Because we know that America is not ready now and America will not be ready next year. So we are not going to agree to any commitment or a political agreement just because the US is not part of this process.
Und in der Tat, die USA haben außer dem Versprechen des US-Präsidenten Barack Obama noch kein klares Angebot auf den Verhandlungstisch der internationalen Gemeinschaft gelegt. Obama sind die Hände gebunden. Der Kongress, genauer gesagt der US-Senat, hat das Klimapaket noch nicht bearbeitet. Also hat der US-Präsident bisher noch kein demokratisches Mandat, um sich in Kopenhagen auf eine Reduktion des Treibhausgases zu verpflichten. Alle warten wieder einmal auf die USA und der US-Präsident kann nichts tun, als auf Zeit zu spielen. So formulierte er es dann auch auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in New York.
But the journey is long and the journey is hard and we don't have much time left to make that journey. It's a journey that will require each of us to persevere through setbacks and fight for every inch of progress, even when it comes in fits and starts.
Nun hat US-Präsident Obama zwar angekündigt, nach Kopenhagen zu kommen, aber er hat nichts in der Hand. Deutschland, die schwarz-gelbe Regierung, will dagegen Zugpferd im internationalen Klimaschutz bleiben. Norbert Röttgen, der Bundesumweltminister, schlägt für Kopenhagen einen Pflock ein und macht deutlich, was Deutschland bis 2020 erreicht haben will.
Wir können nämlich nicht sagen, warten wir noch 30 Jahre, ist es erst 2050, wenn wir es erreichen wollen. Wir müssen jetzt anfangen, sonst haben wir keine Chance, es zu erreichen 2050. Diese Koalition hat sich vorgenommen, im Koalitionsvertrag begründet, dass wir in Deutschland 2020 40% Reduzierung von CO2-Emissionen erreichen wollen. Alle Industrieländer sagen, ein bisschen konditioniert 30%. Wir sagen, in Deutschland unter dieser Regierung unkonditioniert 40%. Wir sind ambitionierter als die Vorgängerregierung.
Die EU bleibt dabei. Ihr Ziel ist es, 20-25% weniger CO2 in die Luft zu pusten. Sie will nur einen drauflegen, wenn die anderen mitmachen. Die anderen, das sind die USA, China und zum Beispiel Russland. Aber die Europäische Union hat sich bereit erklärt, die Entwicklungsländer zu unterstützen. Erstens bei der Anpassung an den Klimawandel und zweitens bei der Finanzierung einer klimafreundlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Man spricht von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Drittel des Geldes soll aus öffentlichen Haushalten kommen, der Rest aus der Wirtschaft. Wie das Geld verwaltet und kontrolliert wird, das ist noch nicht klar. Die dafür nötigen Technologien sind längst auf dem Markt. Solar- und Windkraft, Biomasse und Geothermie, die erneuerbaren Energien eben. Professor Hans-Joachim Schellenhuber, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, fordert nun von den Politikern, dass sie sich in Kopenhagen auf die politischen Rahmenbedingungen einigen und meint damit die Förderung der erneuerbaren Energien im ganz großen Stil.
Ich weiß ganz sicher, dass Obama insbesondere eine aggressive Investition in erneuerbare Energien auf seinem Plan hat. Wenn die USA da richtig ernst machen mit ihrer Maschinerie, ja, dann wird das den Weltmarkt enorm aufmischen, das ist ganz klar. Dann wird auch die Branche hier in Deutschland, die sich damit beschäftigt, sich auf stärkere Konkurrenz gefasst machen müssen, was aber nur gut ist, ne? Weil so treibt man sich gegenseitig zur Innovation in diesem Fall. Wenn die USA in diesem Sinn hier voll einsteigen, dann ist meiner Ansicht nach das nichts weniger als der Beginn der dritten industriellen Revolution.
Es geht tatsächlich um nicht weniger als um den Umbau der Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum muss vom Energieverbrauch, also von der Nutzung fossiler Energieträger und damit vom Ausstoß des Treibhausgases CO2 abgekoppelt werden. Das geht nur mit Energieeffizienz und mit den erneuerbaren Energien. Und die werden mittlerweile in vielen Ländern der Erde gefördert, ganz nach dem Vorbild des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Deutschland. Da hat die Erfindung Deutschlands Schule gemacht. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass wir und die Europäische Union wieder ein Vorbild sein können. Kopenhagen muss ein Erfolg werden, sagt sie.
Und dazu ist es notwendig, dass wir es schaffen, in Kopenhagen ein klares Bekenntnis zu dem 2-Grad-Ziel bis 2050 zu erhalten, dass wir realistische Perspektiven aufzeigen. Europa ist hier in Vorleistungen gegangen. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen und wir werden auch alles daran setzen, dass wir das Szenario bis 2050 in einer realistischen Weise hinbekommen, dass wir die Entwicklungsländer unterstützen. Und dass natürlich auch die Schwellenländer mit ambitionierten Zielen auftreten müssen.
Und eben auch die USA. Kopenhagen darf kein Gipfel des faulen Kompromisses werden. Das betont Nicolas Sarkozy, der französische Präsident.
Nous ne voulons pas d'un sommet avec de mauvais